Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, ich bringe euch heute Morgen die Predigt aus 1. Korinther 1, die Verse 18 bis 29. Lasst uns einmal diese Verse lesen. 1. Korinther 1, ab Vers 18, und wir hören Gottes lebendiges Wort. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zuschande zu machen, und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zuschanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Kennst du Situationen in deinem Leben, in denen etwas passiert, was du fast nicht glauben kannst? Ja, ein glücklicher Zufall. Ja, vielleicht begegnest du einem alten Freund, den du lange nicht mehr gesehen hast, oder dir passiert was anderes Außergewöhnliches. Und du denkst dir, wenn ich das nachher meiner Familie zu Hause erzähle, glauben die mir kein Wort. Ja, deine Familie kann es nicht glauben, weil das, was dir dann passiert ist, so unglaublich ist. Ist das nicht manchmal auch so, wenn wir unseren Freunden oder unserer Familie von Jesus erzählen? Ja, uns passiert etwas Außergewöhnliches. Etwas, das unser Leben auf den Kopf stellt. Etwas, das unsere Einstellung zum Leben ganz grundsätzlich verändert. Etwas, das tief in unser Verständnis der Welt einschneidet. Und dann erzählen wir diese Botschaft weiter. Und auf was stoßen wir? Auf Unglauben. Unsere Freunde, vielleicht sogar unsere Familie, sie können nicht glauben, was passiert ist. Sie halten das, was wir sagen, nicht für wahr. Sie denken, dass das ein ausgedachtes Märchen ist, dass wir sie auf den Arm nehmen wollen. Diese frohe Botschaft, die wir ihnen erzählen, klingt für sie unglaubwürdig, surreal, irgendwie zu schön, aber eben auch zu absurd, um wahr zu sein. Ich glaube, viele von uns hatten schon solche Gespräche. Wir haben das Evangelium erklärt, wir haben die frohe Botschaft vom Kreuz verkündet und das Gegenüber antwortet kurz und knapp, mit viel Ablehnung und lenkt vom Thema ab. Sie teilen unsere Begeisterung nicht. Sie schenken dem, was wir erzählen, nicht mal Beachtung. Der Bibelabschnitt, den wir gerade gelesen haben, zeigt uns auf, warum das so ist. Und deshalb lautet das Thema heute Morgen, wie das Kreuz Jesu unser Weltbild auf den Kopf stellt. Der erste Punkt, was jetzt gerade angesagt ist, bringt dir in Wirklichkeit nichts. Der zweite, was jetzt gerade unbedeutend aussieht, bringt dir in Wirklichkeit alles. Was jetzt gerade angesagt ist, bringt dir in Wirklichkeit nichts. Was jetzt gerade unbedeutend aussieht, bringt in Wirklichkeit alles. Ja, in diesem etwas komplizierten Abschnitt werden immer wieder zwei Gruppen gegenübergestellt. Die, die errettet werden, weil sie an das Wort vom Kreuz glauben, und die, die nicht errettet werden, weil das Kreuz für sie eine Torheit ist. Ja, gleich in Vers 18 lesen wir, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Ja, der Abschnitt spielt hier mit diesen beiden Begriffen, benutzt Ironie, um uns diesen Punkt klarzumachen. Die, die verloren gehen, für die ist das Wort des Kreuzes eine Torheit. Ja, unter dieser Torheit würden wir heute vielleicht so etwas wie Dummheit, Naivität, Absurdität verstehen. Ja, für die Menschen war das Kreuz schlicht etwas, das nicht zu ihrem Verständnis gepasst hat. Für sie klingt diese Botschaft dumm. Und es ist naiv, diese dumme Botschaft zu glauben. Vielen Menschen damals ging es ähnlich wie vielen Menschen heute. Sie haben das Wort vom Kreuz, sie haben das Evangelium abgelehnt. Sie reagieren mit Unglauben auf diese frohe Botschaft, die uns Gott offenbart. Dieser Abschnitt geht dem Grund dafür auf die Spuren. Er zeigt uns, woher die Ablehnung kommt, weil er uns zeigt, dass das, was jetzt gerade angesagt ist, in Wirklichkeit nichts bringt. Immer wieder begegnen wir Menschen, die das Evangelium hören und nicht glauben. Sie lehnen ab, was sie hören, weil das Wort vom Kreuz für sie so weltfremd ist, weil sie es einfach nicht erwartet hätten. Paulus zeigt uns das hier anhand von Griechen und Juden auf. Beide lehnen das Kreuz ab. Und diese Ablehnung hat viel mit ihren Erwartungen zu tun. Sie erwarten nämlich beide unterschiedliche Dinge und beide dieser Erwartungen halten die jeweilige Gruppe vom Glauben ab. Sie suchten, sie erwarteten das Falsche. Sie waren so auf ihre eigenen Erwartungen und Vorstellungen fokussiert, dass sie die wahre Botschaft des Kreuzes übersehen haben. Stell dir vor, du verabredest dich mit einem Freund und ihr macht miteinander aus, dass ihr euch nächste Woche trefft. Dann verabschiedet ihr euch und im Weggehen sagt ihr, ach übrigens, wenn wir uns nächste Woche sehen, dann muss ich dir was richtig Geniales, Spannendes erzählen. Da kannst du dich richtig drauf freuen. Du wartest dann zu Hause die ganze Zeit auf dieses Treffen, bist gespannt und freust dich auf diese Sache, die der Freund dir erzählen will. Kannst es kaum erwarten, dass ihr euch wiederseht? Dann trefft ihr euch, er erzählt es dir und es ist total langweilig. Du bist so richtig enttäuscht. Das, was er dir erzählt hat, passt so überhaupt gar nicht zu deinen Vorstellungen. Und genau so ging es den Juden und den Griechen damals. Und oft geht es auch vielen Menschen heute noch so. Sie haben eine Erwartung und werden von dieser Erwartung geblendet, so dass sie das Eigentliche übersehen. Sie suchen das eine und übersehen den Rest. Die Juden, so sagt es Vers 22, sie suchten ein Zeichen. Ja, sie wollten Spektakel. Seit Jahrhunderten warteten sie auf den Messias. In ihrer Vorstellung ein mächtiger König, der sie endlich von der Besatzung der Römer befreien sollte. Ein starker Feldherr, der die Kriege für sie kämpfen würde und der diese Kriege für sie auch gewinnen würde. Der Messias war in ihrer Vorstellung eine mächtige, eine bedeutende Person, der man diese Bedeutung auch von Weitem ansah. Er war in der Vorstellung der Juden damals ein deutliches Wunder Gottes. Ja, sie dachten, an ihm würde man Gottes Kraft ganz deutlich sehen. Jeder würde sofort sehen und sagen, ja, das ist der Retter, auf den wir so lange gewartet haben. Das Problem ist nur, dass der Messias, auf den die Juden so lange gewartet haben, eben nicht so kam, wie sie erwartet haben. Ja, er kam nicht als König in einem Palast, sondern als König im Stall. Er hat nicht militärisch gekämpft. Er hat kein irdisches Reich aufgebaut. Er hat viele Wunder getan, keine Frage. Aber bei diesem größten Wunder, das er getan hat, auf Golgatha, da stirbt er. Er stirbt, steht am dritten Tag auf. Das klingt zwar spektakulär und es ist auch spektakulär, es war aber nicht das, was die Juden sich damals vorgestellt und erhofft haben. Sie suchten das Falsche und waren blind für das, was vor ihren Augen passierte. Die Griechen, die waren nicht auf ein Wunder aus, sondern sie wollten schlaue Argumente. Sie suchten Weisheit, Verständnis. Sie wollten verstehen, wie die Welt funktioniert und was der Sinn dieser Welt ist. Ganz nach dem Motto von Goethes Faust, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Das ist die Weisheit, die wir Menschen oft suchen. Wir wollen verständlich sein, wir wollen die Welt verstehen und durchdenken. Die Griechen wollten anders als die Juden Logik, Überzeugungskraft. Sie verlangten Weisheit. In dieser Zeit waren die Griechen dafür bekannt, alles zu durchdenken. Die griechische Philosophie war das Nonplusultra. Es gab über 20 verschiedene philosophische Strömungen, die allesamt das Ziel hatten, diese Welt besser zu verstehen. Kaum eine Gesellschaft jemals ist so dafür bekannt, nach Wissen, nach Weisheit zu streben, als die damalige griechische Gesellschaft. Sie suchten deshalb vor allem auch nach einer komplizierten Logik, nach einem neuen Ansatz, um die Welt besser zu verstehen. Das Problem ist offensichtlich. Das Kreuz hat keine komplizierte Logik. Man muss nicht stundenlang darüber nachdenken, um es zu verstehen. Ja, das Evangelium ist so einfach, dass es ein Kind verstehen kann. Als die Griechen das Evangelium gehört haben, haben sie deshalb gedacht, dass es gar nicht wahr sein kann. Das wäre ja viel zu einfach. Ja, stell dir vor, du sitzt 5 Stunden vor einer schwierigen Matheaufgabe und du kommst einfach nicht auf die Lösung. Du hast schon jeden Weg probiert, alle möglichen Ansätze durchgerechnet, aber es klappt einfach nicht. Du kriegst einfach nicht raus, was da das Ergebnis sein soll. Und dann kommt jemand vorbei, schaut sich diese Matheaufgabe kurz an und nach 2 Sekunden sagt er, ist doch einfach, das ist 5. Wie reagierst du dann? Wahrscheinlich glaubst du ihm erstmal nicht. Wahrscheinlich denkst du dir, so einfach kann es doch nicht sein. Du denkst dir, da muss es doch einen Haken geben. Immerhin hast du ja 5 Stunden davor gesessen und es nicht rausbekommen. Genau so haben sich die Griechen damals gefühlt. Sie dachten sich auch, so einfach kann es doch nicht sein. Es muss eine andere, es muss eine kompliziertere, es muss eine bessere Lösung geben. Auch wenn wir vielleicht heute nicht in eine von diesen beiden Kategorien fallen, gibt es andere Dinge, die uns vom Glauben abhalten. Für viele Nichtchristen ist es oft die Frage nach der Vertrauenswürdigkeit. Ja, in einem Zeitalter der Wissenschaft, da muss man sich doch mal die Frage stellen, ob das mit Jesus, ob das mit den Wundern überhaupt so geglaubt werden kann in unserer modernen, aufgeklärten Welt. Ja, kann die Wissenschaft das überhaupt beweisen? Oder noch provokanter gefragt, besteht die Bibel den Check der Wissenschaft? Oder sind die Inhalte der Bibel nicht alle längst widerlegt? Vielleicht kennst du die Geschichte von Lee Strobel. Er und seine Frau waren beide überzeugte Atheisten. Dann hatte ihr Kind einen tragischen Unfall und seine Frau kam zum Glauben an Jesus. Daraufhin hat sie versucht, ihren Mann immer wieder mit zur Gemeinde zu nehmen. Sie hat ihm das Evangelium erklärt, aber Lee hat es einfach nicht geglaubt. Er hat es abgelehnt. Er hielt es für irrational. Und dann hat er versucht, seiner Frau das Gegenteil zu beweisen von dem, was sie glaubte. Er wollte zeigen, dass Christus nicht auferstanden ist, dass es gar keinen Gott gibt. Er hat sich informiert, Bücher gelesen, alle möglichen Dinge zusammengetragen, nur um seiner Frau zu zeigen, an Gott zu glauben, ist völlig irrational. Er versuchte mit Intelligenz, mit Wissenschaft zu zeigen, dass es Gott nicht gibt. Er stellte all die historischen Begebenheiten in Frage, die die Bibel berichtet hat, hat Quellen geprüft, Historiker getroffen, nur um zu zeigen, dass das Wort vom Kreuz ein Märchen ist. Ihm ist es nicht gelungen und am Ende ist er durch die Gnade Gottes zum Glauben gekommen. Ich glaube aber, dass er uns ein gutes Beispiel ist, weil viele Menschen heute so denken. Sie versuchen alles, um durch die Wissenschaft zu zeigen, dass es keinen Gott geben kann. Sie halten die Bibel für unglaubwürdig, wollen zeigen, dass diese Dinge nie so geschehen sind. Das Problem hier ist offensichtlich. Gott wird ausgeblendet und für unmöglich gehalten. Wieder andere Menschen sind eher gefühlsbetont. Ja, für sie ist die Wissenschaft nicht so das große Ding. Für sie geht es in erster Linie um das, was sie fühlen. Fühle ich mich gut? Hilft Jesus und die Bibel mir ein gutes Gefühl zu geben? Für sie geht es um das Innere. Ja, wenn etwas nicht dazu beiträgt, dass sie sich gut fühlen, dann ist es uninteressant. Deshalb haben viele ein Problem mit Jesus und dem Evangelium. Denn das Evangelium sorgt eben nicht nur für gute Gefühle. Zur Wahrheit gehört auch der Fakt, dass wir alle Sünder sind, dass wir täglich sündigen. Das löst bei jedem ungute Gefühle aus. Es zeigt nämlich die harte, diese traurige Realität, in der wir sind. Und deshalb ist es so hinderlich in unserer Zeit, weil sich die meisten Leute heute ihrer Sünde nicht bewusst sind. Sie wissen gar nicht, dass sie sündigen und werden von ihrer eigenen Sünde abgeschreckt. Aber auch für jene, die unter uns in der Gemeinde aufgewachsen sind, gibt es Dinge, die vom Glauben abhalten können. Ja, eine der größten Gefahren hier ist die Einstellung, dass man die verschiedenen Dinge macht, weil sich das halt so gehört. Gerade die unter uns, die in der christlichen Familie aufgewachsen sind, die kennen das. Klar, am Sonntag gehe ich zum Gottesdienst. Das gehört sich halt so. Vor dem Essen beten wir, ist doch klar. Das gehört sich ja so. Jeden Morgen lese ich 15 Minuten in meiner Bibel, ist doch klar. Das gehört sich ja so. Die Gefahr hier ist auch offensichtlich. Wir machen Dinge aus Gewohnheit und nicht mehr aus Glaube und Liebe zu Gott. Das Gefährlichste hier ist, dass das nach außen sehr fromm aussieht. Die anderen sehen kein Problem und wir selbst werden auch blind für das Problem. Wir machen die Dinge aus Gewohnheit und merken nicht, dass die persönliche Herzenseinstellung falsch ist. Wir müssen uns hinterfragen, weil Gott keine Menschen will, die aus Gewohnheit zum Gottesdienst kommen, sondern welche, die aus Liebe zu ihm kommen. Ja, das macht die Gewohnheit nicht zwingend zu was Schlechtem, aber das Problem ist, dass die Gewohnheit leider oft das Einzige bleibt. Natürlich ist es immer noch besser, aus den falschen Motiven zu kommen, als gar nicht zu kommen. Denn immerhin hört man so Gottes Wort im Gottesdienst, aber trotzdem müssen wir auch hier unsere Motive und unsere Einstellungen hinterfragen. Ja, gibt es Dinge in deinem Leben, in deinem Denken, die dich vom Glauben abhalten? Wo sind deine blinden Flecken? Wo ist die Botschaft des Kreuzes für dich absurd oder überflüssig? Wir würden das vielleicht niemals so ausdrücken, aber es zeigt sich eben darin, dass wir die Botschaft des Kreuzes viel zu oft für ungenügend betrachten. Wir sind blind für das Kreuz, indem wir die Botschaft kennen, sie aber an den Rand unseres Lebens drängen und andere Dinge in den Mittelpunkt stellen. All diese Gruppen, von denen ich gerade gesprochen habe, haben eine Gemeinsamkeit. Sie sind blind für das, was am Kreuz passiert ist. Ja, für manche ist es absurd, für andere unwissenschaftlich, für andere ist es kindisch, naiv oder gibt ein schlechtes Gefühl. Für alle ist es eine Torheit, etwas Absurdes, Unglaubwürdiges und am Ende des Tages Unbedeutendes. Neben dem Inhalt ist aber noch etwas absurd und komisch an dieser Botschaft. Etwas, das in unserer Zeit genauso fremd ist wie damals und das allen Erwartungen entgegengeht. Es ist eine Botschaft, die durch Worte verkündigt wird. In unserer Gesellschaft verlieren Worte immer mehr an Bedeutung. Dieser Bibelabschnitt hier macht uns aber deutlich, wie zentral Worte sind in der Verkündigung des Evangeliums. In diesen Worten steckt Kraft. Diese Verkündigung kann Herzen verändern, tote Herzen lebendig machen, weil Gott durch dieses Wort spricht. Ja, der Apostel schreibt hier, denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Er zeigt auf, dass wir nicht verstehen, dass es hier um etwas viel Wichtigeres geht. Sagt dann aber, dass wir es trotzdem verkündigen sollen. Auf den ersten Blick völlig widersprüchlich. Ja, wenn wir an das denken, dann vergessen wir aber einen Faktor, nämlich die Kraft Gottes, die in der Verkündigung des Evangeliums steckt. Wenn du dich fragst, warum wir am Sonntagmorgen immer wieder zusammenkommen, um auf Gottes Wort zu hören, dann ist die Antwort hier. Es ist die Verkündigung des Wortes Gottes, die Glauben schenkt. Es ist die Kraft des Wortes, die Herzen verändern kann. Wir hören auf dieses Wort, hören auf das Evangelium, weil es die Kraft Gottes ist, die errettet. Ja, es ist nicht nur so, dass die Botschaft des Kreuzes für die Ungläubigen unglaubwürdig klingt. Das Kreuz ist ein Anstoß für sie, aber es ist auch so, dass dieses Kreuz die Macht hat, diesen Unglauben zu zerschlagen. Das führt mich zum zweiten Punkt. Was jetzt gerade unbedeutend aussieht, bringt dir in Wirklichkeit alles. Ihr habt bestimmt gemerkt, dass der Abschnitt hier viel von Weisheit und dabei die spricht und die menschliche Weisheit und die göttliche Weisheit gegenüberstellt. Menschliche Weisheit, das haben wir gerade eben gesehen. Das ist ein Streben nach dem Verstehen der Welt. Eine Suche nach Gut und Böse. Aber eben auch eine Suche, die Gott ausschließt. Menschliche Weisheit fragt nicht nach Gott, sondern verlässt sich auf sich selbst. Ja, sie fragt zuerst nach dem Menschen, nach dem, was der Mensch will, was ihm gefällt und nach dem, was er erwartet. Sie vergisst gleichzeitig Gott und fragt nicht nach Gott. Gottes Wort zeigt uns hier aber ganz deutlich auf, dass diese menschliche Weisheit im Vergleich zu Gott nichts ist. Ja, Gott ist so viel weiser, so viel erhabener, dass er die menschliche Weisheit, die die Menschen zum Unglauben führt, durch das Kreuz zunichte macht. Das Kreuz, also das, was die Menschen gerade für dumm, für absurd betrachten, das benutzt Gott, um die Menschen zu retten. Das Kreuz ist das zentrale Element in der Rettung von Sündern, gerade weil es so absurd und märchenhaft klingt. Gott zeigt gerade durch dieses menschlich schwache Kreuz seine Erhabenheit, seine Stärke, seine Weisheit. Er zeigt, wie er unsere vermeintlich menschliche Stärke übertrumpft. So ein bisschen wie das trojanische Pferd. Ja, die Trojaner, die waren sich sicher, dass das Pferd völlig lächerlich ist. Ja, warum würde uns jemand etwas schenken, mit dem wir eigentlich im Krieg sind? Das ist völlig dumm und absurd. Aber genau darin lag die Stärke der Griechen. Durch dieses Pferd haben die Griechen den Krieg gewonnen. Genau so ist es mit dem Kreuz. Die Welt schaut auf das Kreuz und fragt, welcher Gott würde am Kreuz für Menschen sterben? Das ist absurd. Aber genau darin, in dieser Absurdität, liegt die Stärke. Denn dadurch wird der Sieg über die Sünde, den Tod und Teufel erlangt. Der Gottes Weisheit zerschlägt den Unglauben der Menschen, indem sein Rettungsplan so viel genialer ist als alles, was wir uns hätten jemals ausdenken können. Gott demonstriert uns durch das Kreuz seine Macht, seine Weisheit. Er tut aber noch mehr. Er zeigt uns gleichzeitig auch unsere Schwäche auf. Ja, Gott erwählt sich ein Volk nicht aus starken, mächtigen und vornehmen Menschen. Nein, im Gegenteil. Hier steht, das sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme. Gott erwählt sich oft das vermeintlich Schwache. Er schreibt seine Geschichte mit denen, von denen wir es nicht erwarten würden. Ja, das sehen wir beispielsweise im Alten Testament. Gott nimmt Jakob und nicht Esau, obwohl Esau älter und stärker ist. Gott wählt den jüngsten Sohn von Isai, David, zum König von Israel, obwohl David davor nichts Besonderes geleistet hat. Er war ein kleiner Hirte, jung, unerfahren. Gott wählt sich in seiner Souveränität oft Menschen, die auf den ersten Blick eigentlich nicht geeignet erscheinen. Er tut das, damit er das Starke zu Schanden macht, wie es Vers 27 und 28 sagen. Sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, um das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Er tut das, um die vermeintliche Stärke, die menschliche Weisheit, die nichts von Gott wissen will, zu zerschlagen. Gott zeigt dadurch nämlich, dass es nicht auf den Menschen ankommt, sondern auf ihn. Egal, welchen Menschen sich Gott für seinen Plan aussucht, ob es ein starker, weiser, mächtiger König ist oder ein schwacher, armer. Gottes Plan hängt nicht von diesem Menschen ab, den er aussucht. Denn Gottes Werk, das Gott mit dem Menschen vollbringt, das hängt allein von ihm ab. Ja, stell dir ein kleines Kind vor, das selbst schwach ist, das klein ist, nicht weit laufen kann, schnell müde wird und aus eigener Kraft einfach nicht viel hinkriegt, das aber die Fähigkeit seines Vaters kennt, das stolz darauf ist, was sein Vater kann und jeden Tag fürs tut. Ja, wenn es erschöpft ist, dann nimmt der Vater dieses Kind auf die Schultern und trägt es ein Stück. Wenn es ein Problem hat, dann kommt es zum Vater und der Vater findet eine Lösung für das Problem. Nachdem der Vater es auf die Schultern genommen hat, ein Stück getragen hat, ruft es voll Freude und Stolz: Schau mal, was mein Papa kann. Wenn wir auf die Weisheit dieser Welt vertrauen, dann machen wir uns selbst groß. Dann vertrauen wir auf unser Können, das es aber eigentlich gar nicht gibt. Wir vertrauen auf unseren Verstand, auf die menschliche Leistungsfähigkeit, auf all das, was wir eben zu leisten denken. Wenn wir aber auf Gott vertrauen, wenn wir die Stärke, die Macht, die Liebe, die Größe, die Herrlichkeit erkennen, die durch das Kreuz gezeigt wird, dann werden wir klein. Wir werden demütig. Gott wird groß. Gott ist dann der Vater, der uns aufhilft, der uns durchträgt, auf den wir uns verlassen können und der sich um uns kümmert. Gott wird groß gemacht und es wird jedem deutlich, auf wen es hier eigentlich ankommt. Nicht auf dich, sondern auf Gott. Hier wird dieser große Kontrast zwischen menschlicher Schwachheit und Gottes Stärke deutlich. Gott hat eben die Schwachen erwählt und sie berufen, Heilige zu sein. Für uns, die wir glauben, ist das vielleicht manchmal ein Grund, stolz zu sein. Wir denken dann vielleicht, dass wir was Besseres sind, weil wir den Plan Gottes für diese Welt und für unser Leben erkannt haben, weil wir zu den Berufenen gehören, weil wir durch Jesu Blut rein geworden sind. Wir rühmen uns oft, weil wir zu Jesus gehören und andere nicht. Vielleicht kennst du das. Du denkst, dass du besser bist als deine nichtchristlichen Freunde oder Arbeitskollegen. Eben gerade, weil du an Gott glaubst und sie nicht. Aber genau vor diesem Abschnitt soll uns der Abschnitt warnen. Vers 29 endet der Abschnitt, in dem gesagt wird, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Gott hat uns in unserer Schwachheit erwählt, damit wir eben nichts haben, mit dem wir uns rühmen können. Wir können uns nicht hinstellen und sagen, schaut mich an, ich bin so gut, ich gehöre sogar zu Gott. Nein, wir müssen uns hinstellen und sagen, schaut mich an, schaut, was Gott an mir getan hat. Ich bin zwar schwach, ich war es und ich bin es, aber durch Gott bin ich stark, weil es auf ihn ankommt und nicht auf mich. Das Kind ruft nicht, schaut mich an, ich bin so groß, weil es ganz genau weiß, dass seine Größe von seinem Vater abhängt. Wir sollten demütig sein wie dieses Kind, uns bewusst machen, wer wir sind und vor allem auch, wer Gott ist. Denn nur wenn wir demütig sind, sehen wir die große Herrlichkeit Gottes. Es ist nicht angebracht, uns vor Gott zu rühmen, ja, es ist sogar unmöglich, uns vor Gott zu rühmen. Das Einzige, das du zu deiner Errettung beitragen kannst, ist die Schuld, die sie notwendig gemacht hat. Diese Haltung brauchen wir. Diese Haltung macht uns demütig. Das erinnert uns an diese Tatsache und hilft uns, Gott in seiner Größe und uns selbst in unserer Schwachheit zu sehen. Diese Tatsache sollte uns ins Gebet bringen. Denn wenn wir das verstanden haben, dann ist die Anbetung Gottes die einzig logische Reaktion. Dem heiligen Gott gebührt es, dass die ganze Erde mit all ihrer irdischen Weisheit, die nicht an ihn herankommt, vor ihm kniet, still ist und ihn anbetet. Unsere Errettung ist kein Grund, stolz zu sein, weil wir nichts getan haben, worauf wir stolz sein könnten. Wir müssen verstehen, wie klein wir sind, wie unwürdig wir sind und voll Vertrauen auf Jesus blicken. Wir müssen unsere Schuld erkennen, sie bekennen, aber nur, indem wir nicht bei uns stehen bleiben, sondern indem wir vorangehen und den Blick aufs Kreuz werfen. Ja, schau zum Kreuz, wo sichtbar wurde, was Gott getan hat, damit du nicht in deiner Schwachheit bleibst. Dort wird sichtbar, dass du berufen bist, sein Kind zu sein. Durch seinen Tod am Kreuz werden wir gerecht vor Gott. Christus wird uns als Gerechtigkeit angerechnet. Er nimmt deine Schuld weg. Er rechnet sie dir nicht an. Er gibt dir die Gerechtigkeit, die du brauchst, die er durch sein Leben erreicht hat. Er erlöst uns durch seinen Tod am Kreuz von der Macht der Sünde, sodass wir nicht länger Sklaven der Sünde sind. Er besiegt die Sünde. Er gibt sich selbst hin als Lösegeld für die Sünde und bezahlt vollkommen für sie. Durch dieses große Wunder von Golgatha hat Gott gezeigt, dass er uns rettet, dass sein Heilsplan mit dem Kreuz im Zentrum in keinem Fall dumm, absurd oder naiv ist, ganz im Gegenteil. Dieses Wort vom Kreuz, das zerstört allen Unglauben, alle vermeintliche Weisheit, weil der Sieg erlangt und Gottes Größe und Herrlichkeit offenbar geworden ist, mitten in unserer Schwachheit. Diese Sicht auf das Kreuz stellt dein Weltbild komplett auf den Kopf. Diese Liebe, die am Kreuz sichtbar wurde, ist nämlich nicht, so wie wir viel zu oft denken, absurd. Es ist keine Torheit, es ist die wahre Weisheit, die dich demütigt und rettet. Es ist die wahre Weisheit, weil uns das Kreuz offenbart, wer Gott ist, wie Gott ist und was er für uns, für seine Kinder gemacht hat. Das Kreuz nimmt all unseren Unglauben, all unsere Zweifel weg, indem es seine Herrlichkeit und den Ausweg aus unserer Sünde zeigt. Amen.